Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuschauer, Zuhörer. Ich darf euch auch ganz, ganz herzlich begrüßen und freue mich, mit euch heute wieder in Gottes Wort zu schauen, um darin gemeinsam wieder Jesus Christus kennenzulernen und sein Evangelium, das unsere Herzen, unseren Glauben stärken soll, damit wir durch Gottes Geist ihn auch umso mehr anbeten. Es hat sich in der Planung der Predigtreihe und den Predigtterminen so ergeben, dass wir heute keinen Predigtabschnitt haben, sondern einen Predigtvers. Und zwar wollen wir uns gemeinsam Römer Kapitel 8, Vers 33 anschauen. Römer Kapitel 8, Vers 33. Manchmal geht es einem in der Vorbereitung so, dass man einen Abschnitt hat, wo man sich denkt, Herr, es wäre so schön, wenn ich nur einen Vers hätte. Diesmal war das irgendwie so, dass man nur einen Vers hatte und sich dachte, Herr, ein Abschnitt wäre so schön gewesen. Beides hat irgendwie seine Vor- und Nachteile, beides kann helfen, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Aber ich denke, dieser Vers wird uns einen wunderbaren Einblick und Anleitung geben in das Evangelium von Jesus Christus. Ich möchte den Vers gerne einmal vorlesen. Ihr dürft schon aufstehen, weil wir danach zusammen beten wollen. Dort heißt es in Gottes Wort folgendermaßen: Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Jesus, und diese Verse aus seinem Wort, die sollen uns heute lehren, Herr, durch deinen Geist. Sie sollen uns einen Einblick in dein Wesen geben. Sie sollen uns dabei helfen, dich besser kennenzulernen und über das Evangelium zu staunen. Sie sollen unseren Glauben festigen, unsere Herzen gewiss machen, dass wir nicht zweifeln, sondern glauben und damit anbeten, Herr. Und dass du verherrlicht wirst für deine Größe, für deine Gnade, für deine Gerechtigkeit und für alles, was du uns in deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Amen. Wir befinden uns im Kontext von Römer 8 am Ende der Entfaltung unseres Erbes als Kinder Gottes und damit zusammenhängt mit der Hoffnung der Herrlichkeit, die wir durch Gottes souveränen und gnädigen Plan in seinem Sohn Jesus Christus und im Beistand des Heiligen Geistes haben. Und Paulus ist gerade dabei, am Ende ab Vers 31 noch einmal die Gewissheit unserer Hoffnung auf diese Herrlichkeit in Christus groß zu machen. Und deswegen kommt er ab Vers 31 auf die Kernbotschaft des Evangeliums zu sprechen. Er hatte es eigentlich in den Kapiteln vorher im Römerbrief sehr ausführlich entfaltet, genau dargelegt, warum wir als Sünder Rechtfertigung brauchen, wie es in Christus geschehen kann, wie wir aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt sind, durch den Geist in einem neuen Leben wandeln. Er hat es ausführlich beschrieben und erklärt. Aber er sagt, es reicht nicht aus. Ich möchte es hier noch einmal ansprechen, um die Grundlage und die Gewissheit unserer Hoffnung auf Herrlichkeit groß zu machen, indem wir nochmal daran erinnert werden, dass allein das Werk von Jesus Christus die Grundlage dafür ist. Und das macht er anhand von mehreren Fragen ab Vers 31 bis Vers 35. Er fragt, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er fragt, wie wird Gott uns mit Christus, also mit seinem Sohn, nicht auch alles schenken? Das haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut. Und jetzt stellt er eine weitere Frage in Vers 33, nämlich, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wenn wir uns den Charakter dieses Verses anschauen, dann merken wir, dass er eine sehr richterliche, eine juristische Sprache hat, die sich allgemein durch den Römerbrief zieht. Wir können den Vers in folgende Bereiche aufteilen. Wir haben erstens die Kläger. Vers 33 fängt damit an mit, wer wird? Das sind diejenigen, die Instanzen, die Anklage erheben. Es sind die Kläger. Zweitens haben wir die Angeklagten. Es heißt, wer wird gegen Gottes Auserwählte? Das ist das Objekt, die Personen, die angeklagt werden. Es sind Gottes Auserwählte. Wir haben drittens den Gerichtsprozess, der hier mit diesem Wort Anklage erheben ausgedrückt wird. Wir haben viertens einen Richter, den höchsten Richter. Es heißt nämlich als Antwort, Gott ist es, der was macht. Fünftens, das entscheidende Urteil fällt, nämlich rechtfertigt. Und in dieser gesamten Sprache mit den Klägern, den Angeklagten, dem Gerichtsprozess, dem höchsten Richter und dem alles entscheidenden Urteil möchte Paulus uns noch einmal einen Einblick in die Kernbotschaft des Evangeliums geben. Warum ist die Erinnerung an dieses Evangelium von Jesus Christus so entscheidend und wichtig? Es ist die einzige Grundlage, warum wir als Sünder überhaupt eine gute Hoffnung und Trost haben können. In der Einleitung zu dieser Predigtreihe hatten wir uns angeschaut, dass wir als Sünder keine Hoffnung und keinen Trost verdient haben, sondern ein gerechtes Urteil und Verdammnis. Das ist der Status, den wir eigentlich als sündige Menschen von Gott haben. Und der Römerbrief beginnt in den ersten Kapiteln nicht mit Hoffnung, er beginnt nicht mit Trost, sondern er beginnt mit der Ausgangssituation, dass wir schuldig sind. Und deswegen fasst Paulus, das bündelt es Paulus an dieser Stelle und sagt, aber schuldige Menschen haben die Hoffnung, nicht angeklagt zu werden. Warum? Weil Gott in der Lage ist, zu rechtfertigen. Zweitens, das Evangelium ist das einzige Mittel, um Zweifel auszuräumen, die unseren Glauben, unsere Gewissheit als Kinder ersticken können. Sie sollen im Gegensatz, das Evangelium soll diese Zweifel ausräumen, es soll groß machen, wer Gott ist, damit dieses Staunen über das Evangelium zu dankbarer Anbetung führt. Warum brauchen wir es, dass diese Zweifel ausgeräumt werden? Weil es aus menschlicher Sicht viele Gründe zum Zweifeln gibt. Aus menschlicher Sicht gibt es viele Gründe, viele Hindernisse, die sich zwischen uns und unserem Weg in die Gegenwart Gottes stellen können. Und das ist nicht nur die Liebe Gottes zu seinem Sohn, die wir uns in der letzten Predigt angeschaut haben, sondern es ist eben auch unsere Sünde und unsere Schuld, mit der wir jeden einzelnen Tag konfrontiert werden. Es ist, in Jesaja heißt es, eure Sünden haben eine Trennung zwischen euch und Gott gemacht. Es ist unsere Schuld, die eine Kluft zwischen Gott als dem guten, herrlichen, gerechten Schöpfer bildet und uns als Geschöpfe, die wir aber auf uns selbst gestellt, ungerecht und verurteilungswürdig sind. Und mit dieser Schuld, mit dieser Sünde, wenn wir einen realen Blick auf unser Leben und unser Verhalten haben und nicht irgendwie davon geblendet sind, dass wir so tolle Hechte sind, die erinnert uns daran, dass wir es eigentlich nicht verdient haben, im Himmel anzukommen. Die erinnert uns daran, dass wir eigentlich auf uns selbst gestellt hoffnungslos verloren sind. Aber hinein in dieses Wahrnehmen kommt das Evangelium und die Botschaft Gottes. Diese Erinnerung und diese Konfrontation mit unserer Schuld, mit unserer Sünde kann und führt bei vielen Kindern Gottes dazu, dass sie eben Unsicherheit über ihre Rettung haben. Dass sie ins Zweifeln kommen, ob sie im Himmel ankommen werden. Dass sie Sorge darüber haben, ob Gott wirklich für sie ist oder doch gegen sie. Und im Wortlaut unseres Verses, es kann die Zweifel schüren, dass sie am Ende doch von einem Richter angeklagt werden. Wie kann ich mir sicher sein, dass Gott, wenn ich letztendlich vor ihm stehen werde, mich nicht anklagen und mir meine Schuld vorhalten wird? Wie kann ich an diesen Punkt kommen? Und es ist entscheidend, weil mit dieser Angst zu leben, raubt Anbetung, raubt die Verherrlichung Gottes für das Evangelium. Und Paulus möchte das austreiben. Paulus möchte Gottes Gnade groß machen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns hier die Situation oder dieses Gefühl kennt, angeklagt zu werden. Und wie unangenehm es ist, wenn man mit seiner Schuld konfrontiert wird. Ein Beispiel für mich persönlich, das immer sehr viele ungute Gefühle auslöst, Philipp, verzeih mir, das Beispiel ist, geblitzt zu werden. Du fährst mit dem Auto, nichts Böses machend eigentlich, und zack, kommt dieser Blitz und es ist, man kann das ja unterschiedlich stark empfinden, aber bei mir, das ist so ein Stechen in der Brust, du weißt ganz genau, das wird Konsequenzen haben. Dann kommt ein kurzer, schneller Blick aufs Tacho, wie groß werden die sein? manchmal, okay, das hält sich in Grenzen, manchmal ist es auch ein, das ist keine Kleinigkeit, die gerade passiert ist. Ja, es ist einfach nur zu schnell gefahren, aber das kann eine riesige Auswirkung auf unser Leben haben und Konsequenzen mit sich bringen. Und dann kommt dieser Moment geht vorbei und nach einiger Zeit kommt dieses Schreiben und dann steht da dieser Satz, Herr so und so, Ihnen wird vorgeworfen, am da und da folgende Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Es ist eine Anklageschrift. Ich habe es schwarz auf weiß. Es ist, jemand hat meine Schuld zur Kenntnis genommen. Es gibt Zeugen, es gibt Beweise. Es gibt vom Staat, von einem Gesetz festgelegte Konsequenzen. Und in diesem Schreiben erhalte ich die Anklageschrift dafür. Und letztendlich ist dieses Ihnen mit vorgeworfen, ist eine Beschuldigung, es ist eine Anklage, dass du etwas Unrechtes getan hast. Etwas, was du eigentlich nicht tun durftest. Das ist ein Beispiel, wo wir merken, wir leben als Menschen in einer moralischen Welt. Gott hat uns als Menschen, als moralische Wesen geschaffen. Das heißt, er hat nicht den Tieren, er hat uns Menschen Grenzen gesetzt, Gebote gegeben, wo es die Frage ist, übertrittst du oder nicht? Er hat uns die Fähigkeit gegeben, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und das prägt unser ganzes Leben. Ich kann nicht nur von einem Strafzettel angeklagt werden, der zu mir nach Hause in den Briefkasten kommt. Wir leben genauso ganze Zeit in Anklage untereinander. Beispiel, warum hast du das so gemacht? Zu Hause, in der Familie, vielleicht nicht böse gemeint, dein Partner oder du bist vielleicht in der, hey, warum hast du das jetzt schon wieder so gemacht? Was ist das? Anklage. Es gibt eine Tatsache, die anders sein sollte, die wir gerne anders hätten. Diese Grenze wurde übertreten und jetzt konfrontiere ich die Person damit. Warum hast du das so gemacht? Was folgt darauf? Rechtfertigung. Ja, weißt du, ich war, keine Ahnung, hier so oder eigentlich denke ich so. Wir leben auf dieser Welt in allen Beziehungen permanent in der Spannung, in der moralischen Spannung von erfüllen wir, was wir sein und tun sollten und was andere Menschen von uns erwarten oder nicht. Wie reagieren andere Menschen darauf und wie rechtfertige ich mich dafür? Die ganze Zeit. Man kann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein philosophisches Thema, aber man kann es runterbrechen bis auf den Klamottenstil. Wir rechtfertigen unsere Daseinsberechtigung, indem wir auf eine bestimmte Weise aussehen, weil wir keine anklagenden Blicke bekommen wollen. Wir wollen nicht angeschaut werden im Sinne von, oh, was ist mit dem los? Wir wollen nicht Anklage erleben. Wir rechtfertigen uns, indem wir uns zum Beispiel passend anziehen. Unser ganzes Leben bis ins kleinste Detail ist in dieser moralischen Spannung zwischeneinander. Und das erleben wir in den unterschiedlichsten Facetten. Dabei können Anklagen berechtigt sein, unberechtigt sein. Sie können Gottes Maßstäben entsprechen oder vielleicht einfach nur unseren Vorstellungen entsprechen, die nicht immer mit Gottes Maßstäben übereinsprechen. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Wenn hier gefragt wird nach den Klägern, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben, dann finden wir in der Schrift und in der Wahrnehmung in unserem Alltag verschiedene Instanzen, von denen wir angeklagt werden können. Ein Beispiel habe ich gerade schon gegeben, es ist die Obrigkeit, es ist der Staat, der Ordnungen festlegt und uns vorwerfen kann und anklagen kann, wenn diese nicht eingehalten werden. Und das darf der Staat, weil er von Gott dafür eingesetzt wurde. Schlag mit mir Römer 13 auf, dort finden wir in den 5 Versen die Entfaltung dazu, dass es von Gott eingesetzt ist und eine Berechtigung mit sich bringt, dass du zum Beispiel einen Strafzettel nach Hause bekommst. Es fängt damit an in Vers 13, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott, diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Hier die Ausgangssituation, Gottes souveräne Entscheidungen und sein Handeln stehen hinter jeder Obrigkeit, egal, wie moralisch gut oder schlecht sie entscheidet. Vers 2, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil, ein Strafgericht über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute aus und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber Böses verübst, fürchte dich, denn sie trägt das Schwert, das heißt, es ist die Gewalt, zu entscheiden, zu trennen und zu bestrafen, nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut. Paulus erklärt im Römerbrief und sagt, es gibt eine Gewalt, die die Berechtigung hat, uns anzuklagen und die von Gott dazu eingesetzt wurde, das Gute zu loben und das Böse zu bestrafen. Wir wissen, die Obrigkeit besteht auch aus sündigen Menschen und genauso sind Obrigkeiten oft Korruption etc. unterfallen. Es geht hier nicht um das Heiligsprechen jeder Obrigkeit, aber um eine Grundintention und eine Grundwahrnehmung. Eine Obrigkeit, die nach Recht und Ordnung schaut. Die zweite Sache, die Anklage, von der wir Anklage erleben, ist nicht per se einfach nur von Obrigkeit, also von einer staatlichen Gewalt, sondern, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, zwischenmenschlich, auch in der Gemeinde. Kolosser Kapitel 3, Vers 13. Kolosser Kapitel 3, Vers 13. Dort werden wir aufgerufen, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, folgendes Verhalten an den Tag zu legen. Und dann heißt es in Vers 13, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und dieser Begriff Klage ist letztendlich Tadel, Vorwurf. Und was schreibt Paulus? Er sagt, ja, wisst ihr, was ihr als Christen in der Gemeinde erleben werdet? Menschen werden nicht immer so zu euch sein, wie sie sein sollten. Und ihr werdet nicht immer so zu anderen Menschen sein, wie ihr sein solltet. Es wird berechtigte Gründe für Klage zueinander geben. Aber wie sollen wir darauf reagieren? Und jetzt kommt es, was uns als Kinder Gottes prägen sollte. Nämlich, wir haben die Möglichkeit, Gerechtigkeit walten zu lassen. Oder, hier heißt es, vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das heißt, der zweite Bereich ist der zwischenmenschliche Bereich. Als erstes die Obrigkeit, der zwischenmenschliche Bereich, in dem wir es erleben, angeklagt zu werden. Oder indem wir es erleben, dass andere uns einen Grund geben, sie zu tadeln, ihnen einen vielleicht berechtigten Vorwurf zu machen, aber gleichzeitig dieser Blick darauf, einander zu vergeben. Denn die Sünde deckt viele, die Liebe deckt viele Übergehungen zu. Wir finden an anderer Stelle in der Schrift, das müssen wir nicht aufschlagen, in 1. Korinther 6 sogar das Beispiel, dass diese Tatsache, dass man auch in der Gemeinde Gottes Gründe hat, angeklagt zu werden und anderen etwas andere zu tadeln, dass es bei den Korinthern gängige Praxis war, bei bestimmten Fällen davon sozusagen sogar die ganze Zeit vor staatliche Gericht zu rennen. In 1. Korinther 6 sagt Paulus, sagt, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Ne? Ihr seid Brüder im Herrn, ihr seid Heilige und Geliebte und ich höre hier die ganze Zeit, wie ihr Gerichtsprozesse gegeneinander führt im Staatsgericht. Was soll das? Wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden, dass wir Engel richten werden? Kriegt ihr das nicht hin, in der Liebe Christi untereinander Sachen zu klären? Braucht es dafür wirklich Menschen, die nicht zu Christus gehören? Also die merken, die Schrift beschreibt dieses Themenfeld von anderen Menschen. Du hast mir das oder jenes getan. Der dritte Bereich, der Anklage gegen uns erheben kann und den wir erleben, ist das Gewissen. Es ist in dem Fall nicht die Obrigkeit, es ist kein Brief, der in meinen Postkasten reinfällt. Es ist kein anderer Mensch, der mir etwas sagt, sondern es ist eine Stimme in meinem, ich nenne es jetzt einfach mal so, also eine Regung in meinem Inneren, die mich darauf hinweist, ob das, was ich gerade getan habe, berechtigt oder unberechtigt, gut oder falsch war. In Römer Kapitel 2, Vers 15 finden wir dazu einen Hinweis. Paulus ist dabei zu entfalten, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist und eines Tages sich vor einem Richter, vor ihm als Richter verantworten muss. Und er nimmt als Beispiel der Anklage zum einen das Gesetz Gottes, das die Juden kannten, das gleichzeitig auch Maßstab der Gerechtigkeit ist, um die ganze Welt zu richten. Und er nimmt aber eine zweite Instanz und sagt, Leute, auch wenn ihr die 10 Gebote vielleicht nicht kanntet, nicht so aufgewachsen und geprägt worden seid, hat Gott etwas in euch hineingelegt, dass ihr trotzdem ganz genau wisst, in den Grundzügen, in den Grundintentionen, was das Gesetz Gottes eigentlich fordert. Und in Vers 15 heißt es, solche, die das Werk des Gesetzes, das meint in diesem Sinne, das, was das Gesetz fordert, was ich eigentlich, welche Werke ich eigentlich tun sollte, geschrieben zeigen in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Paulus schreibt hier davon und sagt, jeder einzelne Mensch, egal wie du aufgewachsen bist, egal von welchen moralischen Prinzipien, von kulturell, familiär geprägt worden bist, Gott hat grundsätzlich in dein Herz ein Gewissen gegeben, das dich entweder entschuldigt, also sagt, es passt alles, an mir ist nichts falsch, oder das dich anklagt und dazu führt, dass Menschen sich untereinander anklagen, berechtigt oder unberechtigt. Natürlich ist es an dieser Stelle, und es heißt hier, ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen, also dieses Gewissen, dieses Herz wird hier mit den Gedanken der Menschen verknüpft. Die Gedanken der Menschen entsprechen nicht immer Gottes Gedanken. Wir können auf eine Art und Weise geprägt sein, dass wir ein schlechtes Gewissen über Dinge haben, die eigentlich gar nicht falsch sind, weil wir so aufgewachsen, so erzogen, von der Gemeinde so geprägt sind, von der Kultur. Also das hier öffnet diesen Spielraum. Es ist nicht das Gesetz Gottes per se, aber grundsätzlich, in einer grundsätzlichen Richtung, das Werk des Gesetzes, was das Gesetz Gottes eigentlich fordert, das ins Herz gegeben ist und das Gewissen, das anklagt oder entschuldigt. Also, wir haben die Obrigkeit, andere Menschen, wir haben unser Gewissen. Wir finden noch zwei Aspekte, die uns anklagen können. Der nächste Aspekt, den wir in der Schrift finden, der uns anklagen kann, ist der Teufel. Der Teufel, Satan, wie wird er in Offenbarung 12 genannt, als der Verkläger. Der Teufel selbst ist genauso eine Instanz, die uns Menschen, wir werden nachher das konkretisieren, anklagen kann, nämlich vor Gott, uns anklagen kann. Das finden wir allein schon in seinem Namen wieder. Der Begriff, das griechische Wort für den Satan, nämlich Teufel, Diabolos, das kommt von einem Verb, das eigentlich verleumden oder fälschlicherweise anklagen bedeutet. Das bedeutet Teufel. Jemand, der fälschlicherweise jemanden anklagt. Ein Verkläger. Das ist die Übersetzung, die Gott für den Drachen, die Schlange und so weiter gewählt hat. Teufel. Und genau das Gleiche auch der hebräische Begriff Satan heißt Widersacher, Ankläger oder Gegner. Das ist ein Name, Name ist Programm, den Gott für den Teufel gewählt hat, was kennzeichnet, was er letztendlich tut und was er ausübt. Wir müssen dabei aber eine entscheidende Sache beachten. Die Schrift lehrt nicht, dass der Teufel per se die Hauptfunktion oder Hauptperson ist, die alle Menschen anklagt. Der Teufel klagt nicht jeden einzelnen Menschen vor Gott an, sondern seine unberechtigte Anklage als Verleumder bezieht sich auf eine bestimmte Personengruppe, nämlich das Volk Gottes. Geht mit mir in Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 und 11. Dort heißt es: Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Neutestamentlicher Bezug: Jesu Christi auf Erlösungswerk, sein Sterben, sein Auferstehen und seine Himmelfahrt mit dem Sitzen zu Rechten Gottes, als er sagte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In keinem anderen Namen ist das Heil und predigt das Evangelium des Reiches. Das sind die drei Bezüge zu Heil, Macht und Reich, die deutlich machen, was jetzt kommt, ist bereits geschehen, als Christus sein Erlösungswerk vollendet hat. Und was sagt dieser Text jetzt? Welche Auswirkungen das mit sich brachte? Denn hinabgeworfen ist der Verkläger, der Teufel, unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Jetzt gibt es mehrere Aspekte dazu zu sagen. Erstens, es wird hier von einer Vergangenheit gesprochen. Es wird hier von einem Verkläger gesprochen, der das, was er so gerne gemacht hat, nicht mehr tun kann. Es heißt, er ist hinabgeworfen. Jesus sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Jetzt wird der Fürst dieser Welt gerichtet werden auf dem Weg zu Golgatha. Es ist geschehen. Und dann heißt es, der sie Tag und Nacht von unserem Gott verklagte. Das heißt, der Teufel als Verkläger hatte ein Lieblingshobby. Sein Lieblingshobby war Tag und Nacht, wen zu verklagen. Es heißt hier, der Verkläger unserer Brüder. Die Funktion des Teufels ist nicht per se, Gott daran zu erinnern, oder seine Funktion war nicht, oder sein, das, was er getan hat, war es nicht, Gott per se daran zu erinnern, wie sündig die ganzen Menschen sind. Das kann Gott schon selber. Der Teufel ist nicht der Handlanger, der Gott darauf hinweisen muss, schau mal, was er da gemacht hat. Schau mal, was er da gemacht hat. Der Teufel verklagte, bevor Christus ihm die Gewalt dafür nahm, unsere Brüder, das heißt die Kinder Gottes. Wenn wir in die Schrift schauen, finden wir drei Beispiele bei Hiob, bei Sacharja 3, das werden wir uns nachher noch anschauen, und hier in Offenbarung 12, wo dieses Anklagen des Teufels beschrieben wird. Und in allen drei Stellen bezieht es sich nicht auf die ganze Welt, sondern konkret auf Gerechte, auf die Auserwählten, auf die Gemeinde, auf das Volk und die Kinder Gottes. Aber welche Verheißung haben wir hier schon? Was kann er nicht mehr machen? Wenn es heißt, wer kann gegen Gottes Auserwählte Anklage heben? Das heißt, wer kann erfolgreich irgendetwas von ihnen aufholen? Niemand. Warum? Der Satan kann es nicht mehr tun. Es gibt nicht die ganze Zeit eine Stimme im Ohr Gottes, die sagt, guck mal, wie sündig deine Kinder eigentlich sind. Er wurde verbannt. Christus hat über ihn triumphiert und er hat die Gewalt und das Reich und das Heil angetreten. Und dann heißt es in Vers 11, und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt zum Tod. Der Grund dafür liegt nicht in ihrer Gerechtigkeit, darin, dass sie selber Helden sind, sondern weil sie überwunden haben, um des Blutes des Lammes willen. Das heißt, um dessentwegen, was Christus getan hat. Und nichts anderes will Paulus sagen. Wer kann gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wenn Gott für gerecht erklärt, wenn Gott Sünden vergibt und sagt, du bist nicht schuldig, wer soll dann kommen und sagen, doch bist du? Niemand. Wer sollte dann irgendetwas hervorholen und sagen, der sollte nicht in den Himmel rein? Niemand. Der Satan ist hinabgeworfen worden, der Verkläger. Wir kommen jetzt zur letzten Instanz, die Menschen anklagt. Und das ist die entscheidendste Instanz. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir beachten müssen, weil wir schnell dabei sind zu sagen, ja, der böse Verkläger ist der Satan. Derjenige, der Menschen, der Gott auf die Schuld von Menschen hinweist, ist der böse Teufel. Der böse Teufel. Wir haben es gesehen, jemanden anzuklagen ist nicht böse. Es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch zu sagen, das ist ungerecht und verdient Konsequenz. Das ist gut. Wenn wir einfach nur alles schön und gut reden, was moralisch verwerflich ist, dann ist es nicht im Bilde von dem, was Gott tut. Gott sieht und hasst Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sagt nicht, ja, passt schon. Derjenige, der Menschen letztendlich als entscheidendste Person anklagen wird, ist nicht der Teufel, sondern Gott. Gott wird Menschen anklagen. Gott wird sagen, du hast das falsch gemacht. Wir brauchen nicht den Teufel dafür. Der Teufel ist derjenige, der unberechtigt anklagt. Das heißt, Schuld hervorholt, auf Schuld hinweist, wo keine Schuld mehr da ist. Auf Schuld und auf Ungerechtigkeit hinweist, wo eigentlich nichts Falsches passiert ist. Das ist böses Anklagen. Das ist es, was der Teufel macht. Was Gott macht, ist Anklagen, wo berechtigt Schuld vorhanden ist. Anklagen, wo wirklich etwas Böses passiert ist. Es ist nicht der Teufel, vor dem du Angst haben musst, angeklagt zu werden, es ist Gott. Wir sollten Gott in erster Linie als Menschen, Gott als Schöpfer fürchten, dass er uns anklagt. Und nicht in erster Linie unser Gewissen, dein Strafzettel, andere Menschen oder der Teufel. Das sind alles Kleinigkeiten. Dahingegen, wenn Gott alles auftischt, was er in deinem Herzen und deinen Gedanken dein ganzes Leben lang gesehen hat, ist eine Kleinigkeit dagegen. Wir finden in der Schrift in Prediger 12, Vers 14 folgende Aussage. Ich möchte diese Aussage, die ich gerade getätigt habe, dass Gott die höchste und die letztendliche Instanz ist, die Menschen anklagen und vor ein Gericht bringen wird, mit 4 Bibelstellen untermauern. In Prediger 12, Vers 14 heißt es, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Wer wird Menschen in den Gerichtssaal führen und anklagen, damit sie gerichtet werden? Was sagt dieser Text? Wer bringt, das heißt, wer führt, wer macht es? Nicht der Teufel, nicht andere Menschen, Gott. Gott ist der Richter, der ein innerliches Verlangen danach hat, dass Gerechtigkeit herrscht und der Menschen in das Gericht über, und jetzt wird es genau, alles Verborgene bringen wird. Das sind auch die Sachen, die andere Menschen uns nicht vorwerfen können, weil sie es nicht wahrgenommen haben. Es sind aber Dinge, die Gott uns vorwerfen kann, weil er sie wahrnimmt, allesamt. Psalm 50, Vers 7. Psalm Kapitel 50, ist komisch bei dem Psalm Kapitel zu sagen, gell? Das ist ja trotzdem ein Kapitel. Psalm 50, Vers 7, da sagt Gott, höre mein Volk und ich will reden, Israel, und ich will gegen dich zeugen. Ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Sag nicht, ja, übrigens, der Teufel hat mich darauf hingewiesen, ihr habt das und jenes gemacht. Sag Gott, ich werde das machen. Ich werde gegen eure Schuld zeugen. Das mache ich. Ich brauche keinen Handlanger dafür. Ich bin der gerechte Richter, der das Gute liebt und das Böse hasst. Und ich will gegen dich zeugen. Hier konkret bezogen auf das Volk Israel, aber an anderen Stellen genauso weiter ausgedehnt. Davor noch Maleachi, Kapitel 3, Vers 5. Dort betont Gott, in Maleachi 3, Vers 5, betont Gott sogar dieses Anliegen, das er hat, Ungerechtigkeit aufzudecken als Zeuge, der genauso als Richter der Kläger ist. In Maleachi Kapitel 3, Vers 5, da sagt er, und ich werde euch nahen zum Gericht und ich werde ein schneller Zeuge sein gegen die Magier, gegen die Ehebrecher, gegen die Falschschwörenden, gegen die, die den Tagelöhner im Lohn, die Witwe und die Waise bedrücken und das Recht des Fremden beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Gott nimmt hier eine Aufzählung an Sünden, die wir Menschen ausüben können. Und was sagt er? Er wird sich nahen zum Gericht und er wird sogar ein schneller Zeuge sein. Das heißt, er ist da, bereitwillig loszulegen. Das ist nicht so, hey, können Sie jetzt bitte vortreten, haben Sie da irgendwas gesehen? Ja, ich weiß nicht so recht und hier bin ich mir nicht so sicher. Ein schneller Zeuge, der ist da und kann loslegen und alles aufzählen, wofür wir Menschen zu tadeln und anzuklagen sind. Und Gott weitet im Alten Testament diese Tatsache, dass er als Zeuge, als Richter der Kläger ist, aus. Das ist die letzte Stelle, Micha Kapitel 1, Vers 2. Ich weiß, es heißt auf 2 oder 3 Zeugen, manchmal sind 4, aber auch nicht schlecht. In Micha Kapitel 1, Vers 2, da sagt Gott, hört ihr Völker alle, höre zu, du Erde und ihre Fülle. Das heißt, hier alle Menschen, die je existiert haben, gemeint. Nicht einfach nur eine Nation, nicht einfach nur eine Person,
alle Menschen, alle Völker, die Erde und ihre Fülle. Und der Herr, Herr, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Gott sagt, ich bin der Zeuge und ihr habt mich als letztendlichen Gegner. Es ist nicht der Teufel, es sind nicht andere Menschen, ich bin es, der ein schneller Zeuge ist, der alles wahrnimmt, der als Zeuge gegen euch ist. Und wenn wir ausgehen von dieser Wahrheit über Gottes Wesen und Handeln, finden wir im Alten Testament an den unterschiedlichsten Beispielen, Sintflut mit Noah, Sodom und Gomorra, das Gericht über das Volk Israel, über die Nationen im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, wenn es heißt, dass Gott sein Gericht und seinen Zorn offenbaren wird, dass er Vergeltung und Strafe ausüben wird. In all diesen Gerichten spielt der Teufel keine Rolle. Es heißt immer, Gott sah, dass die Menschen böse sind. Er kam herab, schaute es sich ganz genau an und er klagte sie dafür an und verurteilte sie dafür. Da wird nie der Teufel erwähnt. Es ist so wichtig, dass wir als Ausgangssituation dieses richtige Gottesbild haben. Diese richtige Perspektive, wer Gott ist als Richter und als Kläger der Menschen, als Zeuge. Es steht in Gottes Macht und Römer 8, Vers 33 sagt und wählt diesen Begriff, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Und dieser Begriff Anklage erheben heißt wörtlich eigentlich, es meint diesen Ausspruch der Beschuldigung. Es meint damit, dass man etwas ausspricht, um einen angestrebten Prozess einzuleiten. Es meint, dass ich etwas sage und sage, ich habe gesehen, dass du das gemacht hast und deswegen ziehe ich dich jetzt vor Gericht. Das meint das ist wörtlich die Übersetzung von Anklage erheben. Und es ist, das nochmal als unterstrichen, in erster Linie Gott, der in der Lage ist, es zu tun. Und der es jedes Werk vor ein Gericht bringen wird, anhand seines gerechten und heiligen Maßstab. Das ist unser Problem. Das ist aus menschlicher Sicht, ohne das Evangelium, der berechtigte Grund für Zweifel und Sorge, ob du in den Himmel kommst. Das ist, wenn du Christus nicht kennst und dein Gewissen sich meldet und du das gehört hast und sagst, boah, das sieht nicht gut aus für mich, dann ist die Situation, in der du dich befindest, absolut richtig. Absolut richtig. Gott möchte dein Gewissen nicht freisprechen, wo es noch nichts frei zu sprechen gibt. Das macht er nur in Christus. Das macht er nur in Jesus durch seinen Sohn. Wie kommen wir jetzt aber zu diesem Zustand, nicht erfolgreich anklagbar zu sein? Der Text ist ja eine rhetorische Frage, die Paulus hier macht. Er sagt, wer will das tun? Er will hier nicht, sein Fokus ist jetzt nicht zu sagen, ja, übrigens Leute, jetzt, also denkt mal bitte nochmal drüber nach, dass ihr alle schuldig und anklagbar seid. Er will ja etwas deutlich machen und sagt, wer will das jetzt wirklich tun? Wer will Anklage erheben, wenn Gott etwas Bestimmtes getan hat? Nämlich Gott als Richter kann Folgendes tun. Gott als Richter hat die Möglichkeit, in gerechter Weise Konsequenzen zu ziehen und zu verdammen. Gott hat die Möglichkeit, als Richter auf Schuld hinzuweisen und schuldig zu sprechen. Aber Gott kann als Richter auch freisprechen. Gott kann als Richter auch sagen, dieser Fall ist abgeschlossen. Da gibt es nichts vorzubeweisen. Mein Blatt, die Rückseite, ist leer. Da gibt es keine Anklageschrift. Gott kann als Richter, und den Begriff, den die Schrift verwendet, ist, er kann rechtfertigen. Er kann Menschen für gerecht erklären. Das heißt, sagen, es gibt keinen Grund, dass dieser Mensch vor Gericht ist. Ich sehe nichts, was es wert wäre, ihn zu beschuldigen. Das ist es, was Gott machen kann. Und das ist es, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. Und er bringt hier diese Erinnerung und sagt, Leute, wenn der oberste Richter, Gott ist es, der rechtfertigt, was sollen all die anderen Sachen noch einwenden? Was will der Teufel tun? Was will der Teufel machen? Er ist nicht im Himmel, er erinnert Gott nicht an meine Sünden, das darf er nicht mehr. Gott selber hat sich nach dem neuen Bund entschieden, an ihre Sünden nicht mehr zu denken. Es ist schon, das ist diese Formulierung, und ich werde an ihre Sünden nicht mehr gedenken, ist für mich so erstaunlich, weil Gott ist allwissend. Gott weiß immer alles zu jeder Zeit. Gott vergisst nichts. Aber Gott kann sich entscheiden, an etwas nicht mehr zu denken. Gott kann sagen, von allem, was ich weiß, von allem, was er über mein Herz, meine Gedanken kennt, über meine Schuld, kann er sagen, ich denke nicht mehr daran. Ich denke daran, dass dieser Knecht, dieser Mensch, dieser eigentlich schuldige Sünder zu meinem Sohn gehört. Und dass ich ihn gerecht gesprochen habe, weil ich habe jedes Werk und ich werde jedes Werk, es sei gut oder böse, vor ein Gericht bringen. Auch wir werden gerichtet, aber unser Gericht ist schon geschehen, als er seinen Sohn gerichtet hat. Da hat er jedes Werk vor ein Gericht gebracht für uns. Das ist Rechtfertigung. Das hat Gott getan. Wir sind schuldlos. Es gibt nichts mehr, das Gott uns vorwerfen möchte, weil wir in Christus sind und Gott in Christus rechtfertigt. Und die Schrift ist jetzt voll davon, diese Aussage, und das war das Problem in der Vorbereitung, warum ich denke, boah, nur ein Vers, Rechtfertigung. Du hast gefühlt 500 Stellen, die du da auch so aufschlagen kannst. Und wie pickst du jetzt raus, um diese Wahrheit groß zu machen? Ich denke, eine Stelle ist es sehr wert, in diesem Zusammenhang anzuschauen, und zwar Zacharja Kapitel 3. Zacharja Kapitel 3. Wir finden hier in einem Bild, in einer Vision, einen prophetischen Einblick, in eine Vision, was Stellvertretung bedeutet, beinhaltet und was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das ist das Anliegen von Zacharja Kapitel 3. Ich möchte anfangen zu lesen und zu kommentieren. Es heißt dort in Vers 1, ich lese die ersten drei Verse zuerst. Und er ließ mich den Hohenpriester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Oder wir können auch übersetzen, zu seiner Rechten ihn anzuklagen. Das ist sein Name, der Programm ist Satan, der anklagt. Und wen klagt er an hier? Den Hohenpriester Joshua. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen bzw. gerettet ist? Was ist die Situation? Der Hohepriester Joshua, der als Hohepriester stellvertretend für das Volk Gottes vor Gott steht, das Volk repräsentiert, er wird vor Gott von Satan angeklagt. Zu Recht. Warum? Zunächst, es heißt in Vers 3, er war bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Er ist dreckig. Er, der das Volk repräsentiert, das Volk, das Gott erwählt hat, er ist zunächst nicht rein. Er ist auf sich selbst gestellt, nicht weiß, sondern er hat schmutzige, dreckige Kleider. Und dieses Wort für schmutzig ist das schmutzigste Wort, das die hebräische Sprache dafür kennt. Es ist nicht einfach nur bisschen fleckig, sondern in der Wurzel hat es mit Kot, mit Mist und so weiter zu tun. Dieses Wort wird hier verwendet, so dreckig, ekelhaft, wie die Kleider nur sein können. So steht das Volk, repräsentiert durch den Hohenpriester Joshua, vor Gott und der Satan kommt, ihn anzuklagen. Aber was antwortet Gott darauf? Gott antwortet in Vers 2 und sagt, wir finden hier ein Gespräch zwischen Gott und Gott, Engel des Herrn, Jesus Christus, Gott der Vater, sie reden miteinander, bezeichnen sich gegenseitig als Herr. Vers 2 sagt, und der Herr sprach zum Satan, der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Was heißt schelten? Er stopfe dir das Maul. Er bringe dich zum Schweigen, was du hier gerade versuchst zu tun. Gott wird es machen. Gott bringt unsere Anklagen zum Schweigen, nicht wir selber. Gott macht es. Und woran erinnert ihr? Er hat Jerusalem, er hat das Volk Gottes erwählt. Aus Liebe, aus freiem Willen, nicht weil sie besser, größer, schöner, heiliger waren, weil er wollte. Er hat Jerusalem erwählt. Ist dieser Repräsentant fürs Volk Gottes nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer, wir können anders sagen, aus dem Gericht herausgezogen ist? Erwählung, wenn Gott Menschen erwählt, heißt es, er wählt, nicht gerichtet zu werden. Das ist der Bezug, den Römer Auch Römer 8, Vers 33 macht. Es sagt, wer kann gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott rechtfertigt. Das heißt, wer bekommt Rechtfertigung? Wer kann nicht angeklagt werden? Diejenigen, die auserwählt sind. Auserwählt, nicht angeklagt zu werden. Was ist das für eine Grundausrichtung für unser Leben, oder? Bevor ich geboren wurde, stand nach Gottes Vorsatz, dieser Lukas mit allem, was er tut, ist dazu bestimmt, am Ende nicht angeklagt zu werden. Das ist die Überschrift über mein Leben in Jesus Christus. Auserwählt, nicht angeklagt zu werden. Es wird daran erinnert, Joshua bekleidet mit schmutzigen Kleidern stand vor dem Engel. Und jetzt passiert Folgendes, Vers 4. Und der Engel hob an, der Engel des Herrn, und sprach zu denen, die vor ihm standen, und sagt, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er, siehe, ich, es ist der Engel. Hinweis, nur Gott kann Sünden vergeben, nur Gott kann rechtfertigen, der Engel des Herrn, Christus, Gott, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Ich habe sie von dir entfernt. Sie haften nicht mehr an dir dran. Und ich kleide dich in Feierkleider. Das erinnert so sehr an den verlorenen Sohn, oder? Der zurückkommt, neues Gewand bekommt, ein Fest für ihn gefeiert wird, obwohl er eigentlich dreckig kommt, obwohl er eigentlich nicht würdig kommt, aber er ist immer noch der Sohn. Der Engel sagt, ich habe es weggenommen, ich kleide dich in Feierkleider, und sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte Joshua und sprach, so spricht der Herr der Herrscharen, wenn du auf meinen Wegen wandeln und wenn du meinen Dienst versehen wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten, regieren, verwalten, als auch meine Vorhöfe behüten, und du sollst ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. Wir müssen jetzt ein bisschen sensibel mit dem Text umgehen, weil wir hier zwei Bilder finden. Wir haben hier auf der einen Seite das Volk repräsentiert durch den Hohenpriester Joshua, der unrein vor Gott steht, aber reine Gewänder bekommt, der das Volk repräsentiert. Jetzt wechselt dieses Bild oder macht eine andere Facette deutlich. Wer ist der hohe Priester, der stellvertretend für das Volk Gottes vor Gott steht? Wer ist unser hohe Priester? Jesus. Wer hat für uns stellvertretend unsere schmutzigen Kleider angezogen, um vor Gott zu stehen? Jesus. Am Kreuz auf Golgatha legte Jesus, im Bild gesprochen, sein reines Gewand ab, sein gerechtes Leben ab und zog unsere dreckigen Kleider an. Er stand so schmutzig und dreckig vor Gott. Und er ist derjenige, der dieser königliche Priester ist. Und wir sind jetzt wiederum in ihm in reinen Gewändern bekleidet. Wir sind in ihm ein auserwähltes königliches Priestertum, das Barmherzigkeit bekommen hat. Und deswegen mit dieser Perspektive, es heißt hier, der Engel des Herrn bezeugt, so spricht der Herr, wenn du auf meinen Wegen wandelst und wenn du meinen Dienst versehen wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten, verwalten, regieren, meine Vorhöfe behüten. Wer ist denn der König im Haus Gottes? Wer regiert und verwaltet das Haus Gottes? Wer wandelte und wandelt auf den Wegen Gottes und versah den Dienst? Stellvertretend für uns unser Hohepriester Jesus. Wenn wir diese Perspektive nicht haben, ist es kein Evangelium. Weil es bedeutet, ich ziehe dir jetzt reine Gewänder an, jetzt schau aber bitte, dass du auf meinen Wegen wandelst, weil sonst sind die ganz schnell wieder dreckig. Wenn wir diese Perspektive, Christus als stellvertretender Jesus, so offensichtlich kann die Bibel das ja gar nicht machen, wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann sehen wir hier wieder die Last, selber sich darum zu bemühen. Aber weil Christus unser Stellvertreter ist, der für uns vor Gott stand, für uns vor Gott gewandelt ist, erfüllte er diese Tatsache für uns. Und so geht es dann eben auch weiter in Vers 8 bis 10. Jetzt kommt eine Verheißung, wie, was Gott tun wird. Höre doch, Joshua, du hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Denn Männer des Wunders sind sie, denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einem Stein sind 7 Augen. Siehe, ich will seine Eingrabung eingraben, spricht der Herr der Herrscher, und ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tag wegnehmen. Wie ist es möglich, dass das Volk reine Gewänder bekommt? Gott sagt, es wird ein Knecht, ein Spross kommen. Das hat auch was mit einem Eckstein zu tun. Jesus, der Eckstein ist, der Grundpfeiler. Und dieser Stein wird etwas tun. Nämlich, er wird etwas tun, dass an einem Tag, Betonung, kein Prozess, kein immer jetzt bisschen gereinigt, jetzt bisschen Sünde weg und dann noch bisschen, an einem Tag wird er die Sünde, die Ungerechtigkeit dieses Landes wegnehmen. Wann hat Gott das getan? Es ist Golgatha. Es ist hier die Verheißung auf den Tod von Jesus Christus, unseren Hohenpriester, den Knecht, den Spross, der für uns vor Gott gekommen ist. In Kolosser Kapitel 2, Vers 13 und 15. Kolosser Kapitel 2, Vers 13 bis 15. Dort heißt es: Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und wann hat er das getan? Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Schuldschrift in Satzungen, die gegen uns war, und er hat sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, das heißt das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. So eine wertvolle Beschreibung vom Evangelium. Er redet davon, dass die Vergehungen vergeben sind. Und wann ist es passiert? An einem Tag, an einem bestimmten Ereignis, als etwas ans Kreuz genagelt wurde. Als sichtbar, und er macht hier einen geistlichen Blick auf das, was mit menschlichen Augen wahrgenommen wurde. Wer wurde ans Kreuz genagelt? Sichtbar, Jesus. Wer wurde eigentlich ausgezogen oder entwaffnet? Sichtbar, Jesus. Wer wurde öffentlich zur Schau gestellt und es wirkte, als ob man über ihn triumphiert hat? Jesus. So wirkte es aus der menschlichen Sicht. Wie anders ist die göttliche Sicht? Die göttliche Sicht darauf ist: Wisst ihr, wer hier stellvertretend am Kreuz hängt? Christus, der eure dreckigen Kleider, euren Schuldbrief angezogen hat, damit er ihn wegnimmt. Wisst ihr, was Jesus getan hat? Er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet. Er hat sie ausgezogen und triumphiert. Er hat den Teufel aus dem Himmel verbannt, damit die Brüder nicht mehr verklagt werden können. Das hat Gott an einem Tag gemacht und es ist besiegelt. Es ist weg, es ist vollbracht. Und die Konsequenz daraus wird in Jesaja Kapitel 54, Vers 17 folgendermaßen beschrieben. Jesaja Kapitel 54 folgt auf Jesaja 53, wo es beschrieben wird, dass Christus unsere Strafe auf sich genommen hat. Es ist hier auch wieder diese Erwähnung in Jesaja 53, wo es heißt: Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das ist eine richtige Beurteilung. Es ist eine richtige Beurteilung, dass Jesus am Kreuz bestraft wurde, zum Fluch wurde und dass er von Gott geschlagen und niedergebeugt wurde. Aber um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Das ist die Perspektive, die so vielen Menschen in dieser Situation gefehlt hat. Sie dachten, er hängt wegen seiner Sünden dort. Dabei war das falsch. Er hängt wegen unserer Sünden dort und ihn hat Strafe getroffen. Nachdem in Jesaja 53 dieses Erlösungswerk entfaltet wird, wird in Jesaja 54 vom ewigen Bund gesprochen. Davon, dass Gott einen Friedensbund aufrichtet und als Erbarmer Erlösung für sein Volk bringt. Und ein Teil davon ist Vers 17. Und er ist eine so schöne Parallelstelle zu Römer 8, Vers 33. Was ist die Auswirkung davon, dass Christus für uns gerichtet wurde, unsere Schuld getragen hat? Keiner Waffe, die gegen dich gebildet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir aus, spricht der Herr. Was sagt dieser Vers? Er sagt, Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das heißt, zeigen, dass sie falsch liegt. Zeigen, dass sie kein Recht hat, auf Schuld hinzuweisen. Dass es unbegründet ist, weil die Schuld weggetragen wurde. Das ist die Gerechtigkeit, ihre Gerechtigkeit von mir aus, die ich ihnen schenke. Ich bringe sie in den Zustand, nicht anklagbar zu sein. Nicht ihre Werke, nicht ihr Wandel. Ich bringe sie dazu. Und es darf keine Zunge aufstehen und Gott vor uns vor Gott verklagen. Und Gott wird es erst recht nicht tun. Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Auch wenn wir alle vor dem Richterstuhl Gottes und vor seinem Thron erscheinen werden, erscheinen wir nicht, um dort eine Beurteilung für unser Leben zu finden. Wir erscheinen dort, damit noch einmal besiegelt wird, dass wir in Christus sind und gerechtfertigt sind. Und in dieser Weise kommen wir nicht in ein Gericht. Wir kommen nicht in ein Urteil, in eine Verhandlung, wo es darum geht, Anklage, Zeugen, Verurteilung. Wir kommen dort an und Gott wird bezeugen, gerecht, heilig, rein in Jesus Christus. Denn dafür habe ich sie auserwählt. Dafür habe ich mich für sie hingegeben. Und Jesus Christus, ich habe diesen Weg schon beschrieben, dass es eben nur möglich ist durch das, was Christus getan hat. Und in Evangelien, wenn wir die Passionsgeschichte lesen, dann kommt ganz, ganz oft diese Formulierung, dass sie viele falsche Zeugen gegen ihn aufbrachten. Dass die Menschen ihn vieler Dinge anklagten. Und Pilatus sagt, ey, guck mal, wie viel sie gegen dich sagen, warum sagst du nichts? Warum sagt er nichts? Weil er sich nicht wehren möchte. Weil aus geistlicher Sicht Gott diese Anklagen der Menschen, die wirklich teuflisch und unberechtigt waren, sich nicht dagegen gewehrt hat, damit sie letztendlich zu seinem stellvertretenden Tod am Kreuz für die Auserwählten führen sollten. Warum dürfen wir als Sünder Hoffnung haben, Gott in Frieden und Versöhnung nahen zu dürfen? Weil Gott es ist, der rechtfertigt. Weil Gott nicht mehr anklagt und weil nichts anderes uns anklagen darf. Warum ist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit eine lebendige Hoffnung, die nicht enttäuschen wird? Weil Gott rechtfertigt. Warum dürfen wir ein ruhiges Gewissen haben und unser Gewissen zur Ruhe bringen, wenn wir mit unserer Schuld täglich konfrontiert werden? Weil Gott rechtfertigt. Und daran dürfen wir uns als seine Kinder erinnern. Gott rechtfertigt. Und ich will mit folgenden Jubelversen schließen. Die passen auch zu der Freude, auf die uns Alfred vorhin hingewiesen hat. Es heißt in Zephania 3, Vers 16 und 17. Juble, Tochter Zion. Jauchze, Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen. Deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Und wann ist Liebe Schweigen? Liebe ist dann Schweigen, wenn sie nicht mehr anklagt. Und das schenkt uns Gott in Jesus Christus.